Morgen, wir gehen ins Alte Testament zum Propheten Jeremia. Ein bisschen verrückte Geschichte, die aus verrückten Zeiten kommt, aber wir sind heute auch in verrückten Zeiten und deshalb passt es auch wieder. Genau, es ist Jeremia 13, ich habe es nicht auf der Folie. Während ich es vorlese, werde ich immer so ein bisschen in die Rolle des Propheten Jeremia hineinschlüpfen. Der hatte keinen leichten Job, die Situation damals war so. Das waren die letzten Jahre des Königreiches Juda. Israel war so gespalten in Nordreich und Südreich. Südreich war Juda und das Nordreich komplett war schon weggeführt worden von den Feinden, quasi gefangen genommen und ins Exil geschleppt. Und dem Südreich drohte das quasi auch. Ja, also es war keine gute Lage. Und da lesen wir in Kapitel 13, was Gott zu Jeremia sagt. Der Herr sagte zu mir, geh, kauf dir einen Gürtel und bind ihn dir um die Hüften. Okay, ich versetze mich jetzt mal in Jeremia rein und denke, okay, Gott hat mir gesagt, ich soll einen Gürtel kaufen, dann mache ich das mal. Genau, vielleicht nicht so ein Billo-Teil aus Polyester, sondern was Anständiges. Ne? Und bind ihn dir um die Hüften. Okay. Aber lass ihn nicht nass werden. Ja, okay, alles klar. Ich kaufte also einen Gürtel, wie der Herr mir aufgetragen hatte, dann band ich ihn mir um die Hüften. Später gab der Herr mir einen zweiten Auftrag. Nimm den Gürtel, den du gekauft hast und dir um die Hüften gebunden hast, mach dich auf und geh an den Euphrat. Versteck ihn dort in einer Felsspalte. Okay, Euphrat. Müssen wir nochmal nachgucken. Also dieser Fluss da irgendwo im Nordosten, ja, Euphrat natürlich, Tigris und Euphrat. Müssen wir nochmal bei Google Maps gucken, wie weit das eigentlich ist. Ist ja nicht gerade um die Ecke. Oh, 800 Kilometer zu Fuß. Oh, 800 Kilometer, da brauche ich locker 30 Tage, eher 40 Tage. Da muss ich ja noch zurücklaufen. Oh Mann, oh Herr, was ist, wieso habe ich mich verhört? Okay, ich bin ein Prophet, der Herr spricht, ja, und ich gehorche, also ich mache mich auf den Weg und verstecke den Gürtel am Euphrat. So hat es mir der Herr befohlen. Na dann mal los. 800 Kilometer. Oh, manchmal verstehe ich Gott auch nicht so richtig, aber gut. Was ist mal hier? Zwei Monate später, der hat es so gesagt. Vers 6. Nach langer Zeit sagte der Herr zu mir, mach dich wieder auf und geh an den Euphrat. Hol von dort den Gürtel, den du auf meinen Befehl versteckt hast. Ich ging also an den Euphrat und grub ihn aus, holte ihn aus meiner Felsspalte und ging wieder zurück. Zwei Monate später, als ich den Gürtel aus dem Versteck nahm, sah ich sofort, der Gürtel war völlig verrottet und schwarz geworden, Schimmel. Boah. Er war zu nichts mehr zu gebrauchen. Da kam das Wort des Herrn zu mir, so spricht der Herr, wie diesem Gürtel soll es ihnen ergehen. Ich werde den Hochmut Judas verrotten lassen und den Hochmut Jerusalems, der noch größer ist. Dieses Volk ist böse. Sie weigern sich, auf meine Worte zu hören. Sie folgen ihrem Starrsinn. Sie laufen anderen Göttern nach, verehren sie und beten sie an. Darum sollen sie wie dieser Gürtel werden, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Jeder bindet sich doch einen Gürtel um die Hüften. Genauso wollte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich binden. Sie sollten zu meinem Volk werden, damit man mich lobt, rühmt und ehrt. Doch sie haben nicht auf mich gehört. Amen. Es ist ein seltsamer Auftrag, den der Prophet dort bekommt. Und es ist erstaunlich, ja, dass es einfach tut, obwohl es echt aufwendig war. Und dann war noch am Ende sein schöner Gürtel völlig verrottet. So, das habe ich auch schon erlebt, es passiert ja wirklich. Ja, Chrissy hat vor kurzem eine Handtasche aus dem Keller geholt, war da in so einer Schublade, so eine Lederhandtasche. Die hat dermaßen gegammelt, das ganze Auto hat gestunken. Ich habe gesagt, du kannst diese Handtasche nicht nehmen. Nee, wollte sie für eine Beerdigung, weil die schwarz war. Ich sage, nimm bitte deine weiße, die stinkt dermaßen. Ja. Die war einfach vermodert, vielleicht kennt ihr das. Ist mir auch schon mit Wollpullis passiert, mein Lieblingswollpulli. Ja, total Stockflecken und so. Und inzwischen habe ich herausgefunden, woran das liegt. Natürlich, Keller ist feuchter. Und dann auch, wenn keine Luft drankommt, noch ein Zusatzproblem. Ne? Also wenn im Keller, dann wenigstens irgendwo so, wo ab und zu mal jemand vorbeiläuft oder mal gelüftet wird. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht. Aber warum, also ich habe ja was draus gelernt, ne? Jetzt lagere ich die auch meine Schuhe woanders. Aber warum sollte dieser Gürtel vom Propheten Jeremia so vergammeln, vermodern? Der vermoderte Gürtel war ein Zeichen. Ein Zeichen, dass das geistliche Problem des Volkes Israel zu seiner Zeit drastisch illustrieren sollte. Mit diesem Gürtel konnte er predigen gehen. Ein Gürtel gehört normalerweise an die Hüften seines Besitzers. Dort erfüllt er seinen Zweck. Und da vermodert er auch nicht. Das ist die Bestimmung eines Gürtels. Dafür wurde er gemacht. Denn gleich wie der Gürtel um die Lenden eines Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollen, mir zum Ruhm, zu Lob und zu Ehren. Und dieses Angeschmiegtsein, um mich gegürtet sein, das kann man auch übersetzen mit ganz dicht dran sein, angeschlossen sein, um mich herum sein. Es ist ein Wort, was eine enge Beziehung beschreibt. Ja? Eine intime Beziehung, könnte man fast sagen. Und das war die Bestimmung dieses Gottesvolkes Israel, seinem eigenen Volk, seine hohe und schöne Berufung. Eine enge Verbundenheit mit Gott, eine Nähe zu ihrem Schöpfer, angeschmiegt an den, der sie liebt und gerettet hat und berufen hat. Er hatte sie aus der Sklaverei in Ägypten rausgeholt und einen Bund mit ihnen geschlossen. Er wollte sie leiten und beschützen. Das Volk sollte seine Gebote halten und seinen Willen tun und dadurch auch zu einer großen Blüte kommen und ein Segen sein für die Menschheit. Und auch Israel war innerlich und äußerlich weit weg von dieser hohen Berufung, so wie der Gürtel geografisch auch weit weg war, am Fluss Euphrat. Israel hatte sich anderen Göttern und Götzen zugewendet und damit von Gott abgewendet. Diese Götter der Nachbarvölker lockten mit Konsum, kurzzeitigen Vergnügen, scheinbarer Macht über Menschen und Natur, und über die Jahrhunderte bekamen sie immer mehr Verehrung. Ich will kurz auf den Eindruck von Michi da eingehen, weil ich denke, das ist genau das, was wir auch beobachten können. Also die alten Götter damals, Marduk und Baal und wie die hießen, ja, die kennt ja heute kaum jemand mehr, es sei denn, liest das Alte Testament. Aber diese Konsumkult oder die Idee, kurzzeitiges Vergnügen verschaffe ich mir mit langfristigen Folgen, über die ich nicht nachdenke, oder dieses Aufleben von Zauberei und Esoterik und so weiter, um Kontrolle und Kräfte zu bekommen. Das ist ja immer noch voll da. Ja? Also die alten, die Namen haben sich geändert, aber die Kulte sind immer noch da. Und die Folge war damals und ist auch heute, dass das Volk moralisch, politisch und sozial verrottete. Ohne Gott keine Orientierung. Im Letzten kein Gut und Böse. Wer soll das denn bestimmen? Der Mensch selbst mit seinen schlauen Philosophien? Wenn man die Philosophien der letzten Jahrhunderte ein bisschen studiert, ja, stellt man fest, irgendwann wurde ganz bewusst auch dieser Gedanke an Gott verlassen. Und wenn man schaut, was dabei rauskommt, gerade unter einer moralischen Brille, ist es schon schwierig, ja, und erklärt vieles von dem, was wir heute auch an Problemen haben. Damals schon litt Israel unter Unterdrückung, Korruption, falschen Propheten, Gier und Habsucht, Misstrauen und Gewalt. Und Ursache dafür, laut dieses Textes, ist der große Hochmut, der Stolz, eine teuflische Sünde, die Menschen denken lässt, sie bräuchten Gott nicht, und dann als Folge davon kriegen sie harte Herzen, verstocken sie, wie es heißt, und das Innenleben vermodert und korrumpiert, und damit einhergehend kommt auch der äußere Verfall. In Sprüche 16 heißt es, Hochmut kommt vor dem Fall und Stolz vor dem Sturz. Und Jakobus und Petrus machen beide darauf aufmerksam, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Propheten wie Jeremia hatten den Auftrag, mit drastischen Worten und lebendigen Illustrationen dem Volk damals die Lage vor Augen zu führen und sie zur Umkehr zu rufen. Denn Gott wollte mit ihnen sein. Er wollte an ihnen dran sein. Er wollte sozusagen ein Team bilden mit seinem Volk. Er wollte verbunden sein. Er wollte sie zum Guten gebrauchen, ihm zum Ruhm, zu Lob und Ehren, wie es heißt. Und das Bild des Gürtels, der nicht eben an seinem Platz ist, in seiner Bestimmung und deshalb verrottet, beschreibt das Grundproblem, dass der Mensch von Natur aus keine Verbindung mit seinem Schöpfer hat, nicht in seiner Bestimmung läuft, sondern weit weg ist. Jesus sah die Menschen als Schafe ohne Hirten. Paulus beschreibt sie als der Nichtigkeit verfallen und mit einem verfinsterten Herzen, unversöhnt mit Gott, unfähig ihm zu danken und ihn zu verehren. Und Jesus Christus ist die alleinige Schlüsselfigur, die dieses Problem lösen kann. Und auch Jesus ging wie Jeremia einen weiten Weg von der Herrlichkeit Gottes auf diese Erde, damit wir Menschen wieder in unserer Bestimmung sein können, in der Nähe ihres Schöpfers. Er kam uns Menschen in Jesus so nahe, damit wir seine Nähe auch wieder erleben können, damit sie Teil unseres Lebens wird. Er starb für uns am Kreuz, damit unser Stolz und die anderen Sünden und moralischen Versagen vergeben und damit kein Problem mehr für diese Nähe Gottes darstellen. In Philipper 2 heißt es über Jesus, er lebte in der Gestalt göttlicher Herrlichkeit, aber er hielt nicht daran fest wie einen kostbaren Besitz, sondern er verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde ein Sklave unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Nähe zu Gott ist unsere eigentliche Bestimmung. Wir sehen das schon im Alten Testament ganz deutlich und im Neuen erst recht, weil Jesus es möglich macht. Der Herr ist nahe denen, die ihn anrufen, heißt es in den Psalmen. Jakobus sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Paulus spricht davon, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und Jesus selbst sagt, bleibt in mir und ich in euch. Näher, dichter geht es kaum. Was Jesus zu bieten hat, geht sozusagen noch darüber hinaus, über dieses Anschmiegen, über dieses Dichtdransein Er will uns sogar innewohnen, in uns Gestalt gewinnen und damit eine einzigartige Verbindung mit Gott schaffen. Und dann braucht es auch keine Ersatzgötter mehr, keine Götzen, auch nicht in unseren Tagen, weil dann sind wir angeschlossen an die Quelle des Lebens. Dann sind wir da, wo wir hingehören. Wir sind verbunden mit dem, der uns geschaffen hat. Eine zutiefst enge Beziehung zu Gott ist unsere eigentliche Bestimmung. Gott möchte nicht diese Distanz, diese Kälte in der Felsspalte. Er will uns da rausholen, wieder hinein in die Verbindung mit ihm. Er möchte da sein, für uns, mit uns und in uns. Und wie der Gürtel, der nah am Körper getragen seine Funktion erfüllt, so sind auch wir dazu geschaffen, in dieser Verbundenheit mit Gott zu leben. Ich möchte jetzt noch drei unvollkommene, leicht falsche Vorstellungen ansprechen, obwohl alle drei haben auch ein etwas Wahres, die uns vielleicht hindern, in diese Nähe einzutreten. Das erste ist, dass manchmal Gott wie so eine Art Notnagel gesehen wird, ja, oder wie so ein Reserverad. Ja. Dann, wenn es ein Problem gibt, dann suche ich die Nähe Gottes. Ich lebe so mein Leben, aber gut, dass ich noch so ein bisschen religiös bin und abends so in die Kirche gehe, weil wenn irgendwas schief geht, dann muss ich beten und, ja. Also, Gott ist wirklich da, wenn wir in Not sind, aber das ist nicht unsere letzte Berufung. Das ist nicht das, was, wovon hier die Rede ist und was vorgesehen ist. Gott nur als einen Notnagel. Das zweite Missverständnis wäre, dass diese enge Beziehung zu Gott, diese Intimität mit Gott, wie wir das manchmal nennen, nur für besondere Leute da ist, für vielleicht Mönche und Nonnen oder Missionare oder Pastoren oder für fromme Rentner, also für Leute mit viel Zeit für Gebet. Ja. Aber weißt du, sagst du, ich habe nicht so viel Zeit für Gebet und ich muss ja arbeiten und meine Kinder versorgen oder ich kämpfe mit meinen Krankheiten oder Lebenssituationen. Aber nein. Gott sagt, genauso wollte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich binden, um mich haben, ihnen nahe sein. Nicht nur die Priester und die Leviten und wenn es damals so gab, die besondere Berufung hatten für Lobpreis und so. Wir haben das ja heute auch. Ich denke, manche Leute haben besondere Berufung für den geistlichen Dienst und für Gebet und für alles Mögliche. Aber hier ist vom ganzen Haus Israel, vom ganzen Haus Juda die Rede. Das heißt, auch die Arbeiter, auch die Soldaten, auch die, die Hausfrauen und was weiß ich, alle waren berufen für diese Nähe Gottes. Auch wenn es natürlich besondere Rollen gibt. Aber das ist nicht nur was für irgendwelche Leute, das ist was für jeden für uns. Und das Dritte ist, manche denken, dass Gott nur an speziellen Orten und Zeiten da ist. Zum Beispiel im Gottesdienst. Oder in Gebetstreffen oder christlichen Konferenzen an so heiligen Orten oder zu heiligen Zeiten. Diese heiligen Orte und heiligen Zeiten machen ja wirklich Sinn, ja, weil sie uns die Gelegenheit geben, auch Gemeinschaft zu haben in der Kirche und uns vielleicht auch in besonderer Art und Weise nach Gott auszustrecken. Ja. Aber Gottes Nähe ist nicht nur gelegentlich, sondern er will ja gerade den Halt, ja, wie so ein Gürtel, auch im Alltag geben. Gott ist kein Feiertagsgott, obwohl er es liebt zu feiern und uns ja auch Gott sei Dank tolle Feiertage geschenkt hat. Er ist eben auch ein Alltagsgott. Unsere Feiern, wie auch dieser Gottesdienst, dienen der Zurüstung und Erholung vom Alltag. Zurüstung zur und Erholung vom, genau. Alltag ist Gottesdienst. Paulus sagt, das sei euer Gottesdienst. Und auch so ein Gürtel ist ja was für den Alltag, ne? Damit die Hose hält. Gottes Gnade ist da, das ist die Wahrheit. Seine Liebe ist da, seine Kraft ist da. Und sie ist in der Schwachheit unseres ganzen Lebens mächtig und da. Lasst uns also bewusst in diese Nähe treten, zum Beispiel wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Ja. Auch sowas Besonderes, aber irgendwie auch was Alltägliches. wenn wir essen und trinken mit Jesus. Wir nehmen das, was wir da empfangen, auch mit. Wir lassen es nicht irgendwie hier und morgen ist wieder alles anders. Nein, wie so ein Gürtel, den wir uns anziehen, nehmen wir das mit. Ich wünsche uns allen, dass wir wachsen, vielleicht wieder Lust bekommen, im Alltag auch eine innige, eine ja, fest verbundene Beziehung zu Gott zu leben. Das ist, was er für uns vorgesehen hat. Das ist unsere Bestimmung. Nicht weit weg zu sein, nicht zu verrotten, sondern nah dran zu sein, in der Verbindung mit ihm. Dafür wollen wir danken. Lasst uns beten.